Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Ah, ich freue mich so. Ich freue mich, dass mein Gegenüber wieder da ist und gesund ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Jetzt wieder mit dem unverwundbaren, gesunden Friedemann Karik. Yay!
Welcome back. Ja, ich bin wieder da. Wie Siegfried durchs Drachenblut bin ich gewartet. War es Siegfried?
Ja,
schon,
es war Siegfried.
Oder?
Ja. Mit dem Blatt.
Stärker denn je. Ich habe jetzt offiziell mehr Antikörper als ganz Schweden. und in dem Moment, wo ich wieder aus der Versenkung emporsteige, wie Phönix aus der Asche und mich gut fühle, bringe ich gleich eine neue Variante mit.
Ja.
B11529 ist jetzt offiziell meine Comeback-Variante. In Südafrika grassiert sie schon. Deutschland hat jetzt gerade heute Morgen die Flüge aus Südafrika, wie soll man sagen, restringiert, zusammengestrichen, unter Quarantäne gestellt. Man darf auch, glaube ich, nicht nur noch Deutsche dürfen hin. Egal, auf jeden Fall wurde schnell reagiert. Und die Variante ist auch in Israel. Sie kommt also geografisch näher. Und ich glaube, man kann die Uhr danach stellen, dass sie dann auch in Europa ist und hier. Aber jetzt habe ich gleich die Stimmung zerstört. Entschuldigung. Schön, dass ich wieder da bin. Ist nur meine Stimme ist noch kaputt. Ansonsten bin ich topfit.
Ich bin auch sehr froh, dass du wieder da bist und blicke auch mit pragmatischer Besorgtheit jetzt auf die Entwicklung. Und darüber wollen wir heute auch sprechen im Podcast. Natürlich schon wieder immer noch erneut über Corona, wollten aber einerseits natürlich den in der letzten Ausgabe angefangenen Disput einmal ausfechten, ob die Situation, in der wir uns befinden, und die Überraschtheit, die daraufhin folgte, Ausdruck von reiner Inkompetenz ist auf politischer Seite oder alles Verlogenheit ist und Ausdruck einer lügenden Regierung. Des Weiteren über die Impfpflicht nachdenken, über einen möglichen, wahrscheinlichen kommenden Lockdown nachdenken und das Ganze noch schöner zu gestalten. Diese Stunde, die uns jetzt erwartet, wollten wir natürlich auch über den Koalitionsvertrag, den die Ampel beschlossen hatte, einmal kurz, wie sagt man, durchspazieren, durchgaloppieren, durchflanieren, durchdenken.
Du hast ihn gelesen, ganz, oder?
Um ehrlich zu sein, habe ich ihn überflogen. Ich hätte so gern Ja gesagt jetzt. So cool, die 177 Seiten. Richtig durchgelesen.
Also, es ist so ein seltsamer Sport geworden, dieses Schriftstück zu lesen. Das ist ja ein völliger Gebrauchstext. Niemand, der ist ja nicht dazu geschrieben, dass Leute den wirklich lesen, oder? Ich bin ganz erstaunt.
Ja, aber es stehen halt extrem wichtige Sachen für unser aller Zukunft da drin und
Frau Lehrerin.
Pläne.
Aber es sind ja nur Vorhaben und es ist so viel zwischendurch, so viel Füllmasse. Mhm. Es ist so viel Sättigungsbeilage. Aber darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen, aber ich verspreche auch, wir machen keine Textexegese, wir machen keine Poetologie des Koalitionsvertrags, sondern
Reaction
was machen
Podcast.
Ja,
genau. Bei jedem Satz.
Hier, das Wort Fortschritt, schon wieder, zum 72. Mal.
Ja, two brains, one deal. kommen wir zur Aktualität. Also, wie gesagt, man kann die Corona-Situation zusammenfassen mit, es wird schon wieder alles ziemlich bitter. Auch durch diese neue Variante, die anscheinend deutlich ansteckender ist und vielleicht sogar ein Immune-Escape hat. Aber wir wollen euch jetzt auch nicht verschrecken damit. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich beschäftigen wird. Worüber wir jetzt aber im Podcast natürlich nicht weiter ausführlich sprechen können, weil die Feststellung, es gibt sie, sie kommt zu uns, sie ist noch schneller als Delta. Reicht für den Stand mal. Ich kann auf jeden Fall berichten, dass Delta auch schon nicht so richtig lustig ist. Ich habe es auf mich dazu entschieden, auf diversen Kanälen und auch in diesem Podcast gestern durch Samira verlautbaren zu lassen, dass ich eine echte Covid-Infektion durchgemacht habe. Ich kann nur sagen, bitte seid vorsichtig. Wenn ihr jetzt noch nicht glaubt, dass dieses Virus existiert und gefährlich ist und einen echt aufs Bett werfen kann eine Woche, zu einem Zombie machen, der völlig hirnlos versucht zu überleben. Das war ich. Zum Glück durch die Impfung ist man sehr gut davor geschützt, dass es schlimmer wird. Aber es ist wirklich nicht lustig. Man will es wirklich nicht kriegen. Also bitte passt auf. Glaubt auch nicht den Antigen-Tests. Die sind nicht genau. Gerade bei Geimpften schlagen die erst sehr spät aus. Bei mir haben die wirklich erst angeschlagen, als ich nicht mehr schauen konnte vor Virus. Als ich richtig, richtig krank war. nehmt die Warnung in der App ernst und bleibt im Zweifelsfall zu Hause. Das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, ist zu sagen, denn Überleitung, man kann mal wieder auch nach über anderthalb Jahren in dieser Pandemie von der deutschen Pandemiebekämpfung auf all ihren Ebenen mit all ihren AkteurInnen nicht genug erwarten. Wie geht's dir, Samira? Fühlst du dich gerade gut regiert?
Ja, Fangfrage. Ja, diese Frage habe ich gerade wie so ein LKW von der Seite erwischt. Ja, Friedemann. Nein, um die Frage zu beantworten, nicht. Aber ich frage mich vor allem die ganze Zeit, welche Faktoren genau jetzt in dieser Konstellation, in diesem Timing zusammenkamen, um diese Kette an Fehlerfenstern für uns alle zu öffnen. Also warum haben wir die Situation, wie wir sie gerade haben, die Zahlen steigen wiederum, Modellierungen haben gezeigt, dass wir haben die 100.000, die, ich weiß, du bist kein Fan von so Zahlenmarkern, weil es ein ganz komischer, voodoo-hafter Umgang ist mit Zahlen, dass plötzlich dann bei 100.000 das irgendwie eine Bedeutsamkeit hat und bei 99.000 vorher irgendwie nicht. Aber ich glaube, es hat einen symbolischen Wert insgesamt, dass jetzt eben die Marke an 100.000 wie sagt man, wurde eine Marke erreicht, ja, erreicht, überschritten.
Ja, in dem Fall stattgegeben.
Und gleichzeitig jetzt keinerlei Überlegungen, wie es jetzt konkret mit dem Dezember vonstatten geht und was uns jetzt eigentlich erwartet. Also was ist der Plan? Ich weiß es nicht. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu überlegen, in meinem kleinen nicht existenten Laboratorium an verschiedenen Faktoren, die man beeinflussen kann. Also was sind die Stellschrauben, was sind die Instrumente, die uns jetzt aktuell zur Verfügung stehen, um die Situation zu entschärfen. Und wenn ich kurz rekapitulieren darf, wir sind jetzt in der Situation, weil verschiedene Faktoren zusammenkamen, die vorhergesehen worden sind, aber auf die nicht reagiert worden ist. Also wir haben ein Virus, der seit Sommer stärker geworden ist. Dieses Stärkerwerden oder die Delta-Variante an und für sich war ein riesiger Faktor, der im letzten Jahr nicht antizipiert worden ist und jetzt mitunter auch eben die ganzen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung hatten, beeinflusst. Wir haben einen Impfschutz, der naturgemäß ja kontinuierlich sinkt. Und offensichtlich, das ist ein Fehler oder eine Kritik an der Kommunikation der Regierung, war das nicht von vornherein klar, dass wir einen Impfschutz haben werden, der mit der Zeit weniger sein wird. Wir haben gleichzeitig eine Öffnung des sozialen Lebens gehabt im Laufe des Sommers. Und im Herbst ein noch viel zu großer Teil ungeimpfter Menschen, um eben diese Situation aufzufangen, bestehend aus einem stärker gewordenen Virus und einem Impfschutz, der für alle naturgemäß kontinuierlich sinkt. Und parallel dazu hatten wir die Bundestagswahl, okay, darüber haben wir schon genügend gesprochen. Und parallel zu all der Situation haben wir insgesamt weniger Menschen in Gesundheits- und Pflegeberufen gehabt, die durch die systematische Überlastung und gleichzeitige Unterbezahlung und gleichzeitige Schlechtbehandlung erfolgreich während der größten gesundheitlichen Krise, die wir haben in diesem Land, erfolgreich aus den Gesundheitssektoren verscheucht worden sind, zerrieben worden sind, zerfasert worden sind. Wodurch wir auf den Intensivstationen insgesamt weniger Aufnahmekapazitäten haben, was auch eben das Hauptproblem ist, dass wir die ganze Zeit verhandeln. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wenn wir jetzt einzeln diese Faktoren durchgehen, was haben wir, was hat die Politik, was hat die Regierung, was hat die Gesellschaft unter Kontrolle und was hat sie nicht, um das pandemische Geschehen einzufangen? Delta-Variante in Stärken? No. Im Gegenteil, wir haben jetzt eine noch stärkere Variante, die gerade über uns hinwegrollen wird, vermutlich. Geht also nicht. Können wir die nachlassende Wirkung der Impfung verhindern? Können wir nicht, aber wir können mit Boostern entgegenwirken. Das ist der ganze Sinn und Zweck des Boosterns. Rückkehr des sozialen Lebens, Öffnungen, Lockerungen, das ist etwas, das wir beeinflussen können. Und die Frage ist nun, in welcher Form Kontaktbeschränkungen stattfinden sollen. Die Angebote waren 2G schlussendlich, weil 2G und 3G bedingen, dass nicht getestete Ungeimpfte nicht mehr Teil des aufgelockerten sozialen Geschehens sind. Aber das ist natürlich nur eine Illusion eines Instruments gewesen, weil es das pandemische Geschehen an und für sich nicht einschränkt. Wir haben das Instrument des Lockdowns, darüber haben wir schon total viel gesprochen und darüber werden wir auch gleich vermutlich nochmal sprechen müssen, weil ich glaube, du ahnst schon, wo diese Reise, diese Gleichung hingeht. Es bleibt am Ende unterm Strich immer dieses böse Wort Lockdown. Intensivstationen ausbauen, Pflegepersonal schnell zurückbekommen. Wäre sehr, sehr gut, wäre für ein Gewinn für die ganze Gesellschaft insgesamt, eine Würdigung der Menschen in Gesundheitsberufen, wäre toll. Und um eines schon vorwegzunehmen, Koalitionsvertrag soll es für die Pflege höhere Löhne geben, soll bessere Arbeitsbedingungen geben und ein Pflegebonus ist auch geplant. Das heißt, das wurde auf jeden Fall bedacht, ist aber keine kurzfristige Lösung, ist nichts, womit wir jetzt das aktuelle Infektionsgeschehen eindämmen könnten oder die Überlastung der Intensivstation schnellstens auffangen könnten. Das ist etwas, das eben länger braucht. Der letzte größere Punkt, das Drittel an Impfunentschlossenen und Impfverweigerern überzeugen, damit wir die Impflücken schließen. Und da wieder als Instrumente eine Impfpflicht oder mehr Aufklärungskampagnen, bessere Kommunikation, bessere Aufklärung. Hier finde ich interessant, man hat zuerst auf Freiwilligkeit gesetzt, hat dann festgestellt, das Instrument funktioniert nur, wenn bestimmte Werte erreicht werden. Und deswegen wird jetzt die Impfpflicht diskutiert, weil oder die Debatte über die Impfpflicht sickert aus der Erkenntnis heraus, dass dies eines der Felder ist, die man per Gesetz besser kontrollieren könnte. Also man hat hier plötzlich eine Stellschraube, die man enger anziehen könnte und eine Kontrollmöglichkeit herstellen könnte, wo wir sie bei vielen anderen Aspekten eben nicht haben. Das Problem hierbei ist, wir diskutieren einen Zug, der inzwischen aber schon abgefahren ist, weil selbst wenn sich jetzt sofort alle impfen lassen würden, wir nur Ergebnisse erreichen würden, die nach der vollständigen Immunität erreicht werden. Also in 6 Wochen. Oder? Ja, spätestens, wenn alle doppelt geimpft sind. Das heißt, wichtiges Instrument, über das wir sprechen müssen. Aber wir dürfen unsere Aufmerksamkeit nicht allzu sehr jetzt auf Impfpflichtdebatten lenken, wenn wir jetzt gerade Fallzahlen auf andere Art und Weise senken müssen. Es bleiben also nur noch die Sachen, die in den Kontrollmöglichkeiten einer Gesellschaft sind und auch auf politischer Ebene eine Kontrollmöglichkeit sind, Kontaktbeschränkungen, das Boostern organisiert bekommen und der Lockdown. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, gibt es eine andere Möglichkeit? Kann man das irgendwie anders drehen? Kann man diesen Zauberwürfel auf eine andere Art und Weise positionieren? Und es bleibt immer nur das Instrument des Lockdowns um. Und jetzt kommt eine Formel, die wir schon ewig lang nicht gehört haben, die Kurve flach zu halten. Flatten the curve. Und dann dachte ich, als ich das dann überlegt habe, wir sind wieder im März 2020. Das ist jetzt die Situation. Und dann war meine letzte Überlegung, und warum machen wir jetzt nicht sofort einen Lockdown?
Ja, das ist, es wird eine deprimierende Folge.
Oh no, nein, das wollte ich nicht.
Doch, doch.
So leid.
Doch, doch, vielleicht hinten raus, doch. Aber du hast ja mit, also ich suche jetzt wirklich den Haarriss in deinen Überlegungen, um dir zu widersprechen. Nicht, weil ich dir widersprechen will, das auch. Seit ich Corona habe, bin ich so renitent. Ich bin jetzt so böse geworden. Friedemann, jetzt der Böse.
Friedemann.
Das hat meine Seele einmal umgedreht, dieses Leid. Nein, Quatsch. Du hast gesagt, du hast einen Satz gesagt, über den ich sowieso sprechen wollte, weil Jens Spahn ihn nämlich auch gesagt hat, so oder ähnlich, nämlich, man darf jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf die Debatte um die Impfpflicht lenken, weil sie uns jetzt kurzfristig nichts hilft. Also das stimmt, also der letzte Teilsatz stimmt, also egal, selbst wenn man jetzt sagt, wir führen jetzt eine Impfpflicht ein mit den Vorläufen, bis das wirklich kommt, bis das rechtssicher ist, ist die vierte Welle längst einmal um Deutschland rumgelaufen. Das ist total richtig. Ich glaube aber, der Satz stimmt deswegen nicht, weil man erstens sehr wohl Aufmerksamkeit für mehrere Dinge hat und die ja auch miteinander zusammenhängen und man jetzt, wenn diese vierte Welle sich so aufbaut und der Lockdown droht, sagen wir mal, er droht und er wird wahrscheinlich kommen, zumindest lokal, dann ist die Bereitschaft da, über so etwas bisher Undenkbares und oft Ausgeschlossenes, unter anderem von Jens Spahn und anderen Politikern, kategorisch Ausgeschlossenes, wie die Impfpflicht überhaupt zu diskutieren. Vor 8 Wochen hätten wir nicht die gesellschaftliche Temperatur und Energie gehabt, um dieses Thema ernsthaft zu diskutieren. Und es haben sich zumindest in meiner Wahrnehmung sehr viele Leute von der einen auf die andere Seite bewegt, inklusive mir. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil ich finde, das Thema ist zu wichtig, um es jetzt so kurz abzuhalten, also die Impfpflicht. Aber was ich nur sagen will, ist, man braucht natürlich immer, und da sind wir auch das berührt auch die Frage, warum passiert jetzt nichts? Natürlich braucht man für gewisse gesellschaftliche Schritte, ich will jetzt nicht sagen Fortschritte, aber Schritte in eine Richtung, und die Impfpflicht wäre ein großer Schritt in eine Richtung, auf eine Art, braucht man einen gewissen Kontext und eine gewisse Energie einfach. Und die Leute müssen besorgt sein in diesem Fall. Und deswegen, glaube ich, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, gerade für die Ampel, die das ja verantwortend durchführen und dann auch sanktionieren muss und dafür gerade stehen muss, zu sagen, ganz simpel, schaut euch mal an, was für eine Scheiße jetzt wieder los ist. Deswegen müssen wir diese Pflicht einführen. Es geht leider nicht anders. Es ist nicht cool, es verstößt gegen gewisse Grundrechte, wenn man so will. Man kann es auch anders argumentieren, aber es hilft nichts. Und ich glaube, das beginnen sie auch gerade. Und es ist ja interessant, dass so dann Winfried Kretschmann und Markus Söder gemeinsam einen Vorstoß wagen. Zwei sehr unwahrscheinliche Verbündete, aber sie sitzen beide in Bundesländern, denen es gerade sehr schlecht geht, Corona-technisch. Und sie sind beides, glaube ich, ziemlich kühl kalkulierende Pragmatiker und keine Ideologen, die sich vielleicht leicht tun, dann so eine Überzeugung oder so ein einmal gesetztes Statut, ja, es wird keine Impfpflicht geben, über den Haufen zu werfen. Also da passiert was, und der gute Jens Spahn ist ja auch nicht mehr so lange Gesundheitsminister, der ist ja immer noch sehr dagegen, interessanterweise. Aber du hast die Situation schon völlig richtig düster beschrieben. Lassen wir die neue Variante mal außen vor. Man hat jetzt in diesem Herbst, fragt man sich auch wieder, deswegen war meine Frage, wie fühlst du dich gerade regiert? Inwieweit werden wir überhaupt regiert? Inwieweit wurde jetzt schon wieder sehr lange einfach alles laufen gelassen? Mhm. Und zwar vom Großen wie im Kleinen. Es geht gar nicht, also es geht natürlich darum, wie brechen wir die vierte Welle? So, was haben wir da für Maßnahmen? Aber auch das Thema Boostern zum Beispiel. Warum wurde das nicht viel früher, viel stärker auf die Agenda gesetzt und allen Leuten klar gemacht, ihr müsst es sowieso machen. Völlig egal, wie die Zahlen aussehen im Winter, auch wenn die vierte Welle nicht so hoch wird. Und so wird's gemacht. Und zwar früher als diese 6 Monate. Also das ist ja auch schon wieder ein großes Reagieren jetzt gerade, was natürlich nicht gut funktioniert. Und dann gibt es keine Termine. Also erst gibt es Termine und dann gibt es sie auf einmal nicht, weil dann die Zeitung drüber schreiben. Davon dürfen wir ja so einen Ablauf nicht bestimmen lassen, dass man das Gefühl hat, irgendwelche 20 Leute kommen dann mal auf die Idee, jemand, ein Auslandskorrespondent schreibt einen Text und zack, 2 Wochen später wird dann Politik draus gemacht. Mhm. Und das ist ja auch, glaube ich, die große Frustration, die wir immer wieder erleben, weil von der Pandemie selber, von diesen 100.000 Toten selber, so furchtbar es ist, sind ja die allermeisten Leute in Deutschland immer noch nicht betroffen. Aber sie sind betroffen von diesem Kontrollverlust. Und sie sind betroffen von diesem Platzen der Illusion. Nils Marquardt hat es bei Lakonisch Elegant in einem wunderbaren Podcast so schön die kybernetische Illusion genannt, dass aus einem Ist ein Sollwert gemacht wird, aufgrund von staatlichem Handeln. So, heute sind 0% geimpft, in einem halben Jahr sind 70-90% geimpft, weil Staat hat gehandelt. So, heute sind ganz viele Leute mit Corona infiziert, morgen oder in einem Monat ist hoffentlich niemand mehr mit Corona infiziert, weil wir haben diesen Ist auf den Sollwert geschoben durch staatliches Handeln. Und diese Illusion platzt jetzt mal wieder, und sie platzt in jeder Welle lauter. Und zweitens hat er auch schon im Text vorher Luhmann zitiert, der gesagt hat, Intimität beruht immer auf Unschärfe. Wir haben jetzt diese Abständegesellschaft nicht mehr. Wir sehen sehr, sehr genau, wer sich wie verhält. Wir müssen Diskussionen führen, sehr scharf führen, sehr präzise führen, wie über die Impfpflicht. Die gehen ja tatsächlich wortwörtlich unter die Haut. Was muss ich mir unter die Haut stecken lassen für welchen gesellschaftlichen Wert? Und daher kommt ja, glaube ich, auch diese Sehnsucht nach gesellschaftlicher Einigkeit, die sich im Negativ manifestiert, in der Angst vor gesellschaftlicher Spaltung. Ein Begriff oder eine Metapher, die immer wieder benutzt wurde, die nie gut war, die nie funktioniert hat, die wir in diesem Podcast auch schon oft auseinandergenommen haben, die, glaube ich, angefangen hat, in Deutschland virulent zu gehen. 2015, wo es darum geht, die ganzen Geflüchteten, die hierher kommen, das spaltet die Gesellschaft, können wir die aufnehmen. Ist damals schon Quatsch war, ist auch nicht weniger quatschig geworden bis heute. Aber diese Metapher und ähnliche verraten ja die Sehnsucht nach der Komplexitätsreduktion, dass es sowas wie eine geeinte Gesellschaft, die gut gesteuert werden kann von oben, überhaupt gibt. Gibt's natürlich nicht. Gesellschaft ist immer messy und ist immer komplex. Und in der Pandemie merkt man es umso mehr und da wird es aber dringend. Im Normalfall ist es nicht so dringend. Da ist es nicht so akut, schon zeitlich nicht. Wenn Steuerrecht zum Beispiel nicht gut läuft oder so, dann reformiert man es. Aber es dauert, bis man dann eine Wirkung entsteht und bis ich wirklich dann in 4 Jahren dann an der Steuererklärung sehe, jetzt irgendwas läuft besser. Ist alles sehr, sehr langsam. In der Pandemie muss man immer eigentlich sehr schnell sein, weil wir täglich auch diese Meldung kriegen. Und dann kommt auch so eine Aussage wie, oder eine Rede oder ein Sprecher wie von Lothar Wieler, der dann mal sagt, naja, ich warne hier die ganze Zeit und man könnte steuern, aber ihr macht es ja nicht. Und viele haben das dann als Wutrede tituliert in den Medien. Das stimmt ja nicht, der ist ja nicht wütend geworden. Der hat nur einmal ganz deutlich aufgemacht, wo diese kybernetische Illusion aus seiner Beamtensicht, und er ist ja Teil dieser Kybernetik, er müsste ja mitsteuern, er müsste ja das Wissen liefern, nicht funktioniert. Und heute kommt die Meldung, die Luftwaffe, die Bundeswehr fliegt schwerkranke durchs Land. Das heißt, die Normalität, die wir uns immer so wünschen und die wir versuchen aufrechtzuerhalten, trotz Pandemie, die gibt's schon nicht mehr. Und das merken wir immer. Wir sind ja nicht blöd. Wenn Flugzeuge intubierte Menschen durchs Land fliegen, weil in Bayern nicht mehr genug Betten da sind, es ist nicht normal. Es ist vorbei. Und langsam passt sich die Rhetorik auch so an, wenn Jens Spahn sagt, am Ende des Winters wird jeder geimpft, genesen oder gestorben sein. Und er hat recht. Mhm. Er hat recht mit diesem Satz. Und das ist nicht normal in einer spätmodernen Gesellschaft, die den Tod fast in weiten Teilen verdrängt und besiegt hat. Und nach wie vor ist er der einzige Weg aus der Pandemie, diese gewisse Impfquote. Und die schaffen wir ja auch nicht. Und das ist ja das größte Platzen der Illusion, weil da platzt nicht nur die Illusion, wir könnten es steuern. Dazu vielleicht ein paar Worte mehr, was man hätte besser machen können. Aber auch, dass alle an einem Strang ziehen oder zumindest 97% der Gesellschaft an einem Strang ziehen. Und da scheren ja 10, 15, 20% aus. Und das ist natürlich, das beunruhigt uns noch mehr, weil wir merken, da draußen, wenn ich da jetzt rausgehe, jeder 5., 6., 7. macht nicht mit bei dieser Steuerung. Und damit kommen wir so ein bisschen zu der Frage, hätte Politik es besser steuern können? Findest du, ist es eine Frage von Steuerungsunfähigkeit, dass da Leute an den entscheidenden Hebeln sitzen, die wissen es einfach nicht besser, die können es nicht, die haben Pandemie immer noch nicht kapiert, die saßen im Sommer wieder vor diesen Kurven und haben gesagt, ach ja, was ist denn so eine Kurve, wird schon nicht so schwer, soll der Wieler mal erzählen, glaube ich nicht, verstehe ich alles nicht so richtig, ist doch gerade alles gut, Inzidenzen sind niedrig, Impfungen gehen hoch, wir haben kein Problem, die sich also grobstens verschätzt haben, trotz gegenteiliger Datenlage, oder sagen Sie jetzt, Sie haben sich verschätzt, damit man Ihnen nicht nachweisen kann, dass es Ihnen egal war. Also lügen Sie. Das ist doch die Frage, die wir an Politik gerade stellen müssen. Ist es Inkompetenz oder Verlogenheit, was wir gerade erleben?
Die Frage ist erstens, wie überführt man Menschen einer Lüge? Ich habe mich schon gefragt, wenn ich das kurz ausscheren darf, wie die Washington Post genau Trump bei seinen über 40.000 Lügen in seiner Amtszeit ertappt hat, weil man belegen muss, dass die Person zu dem Zeitpunkt, in der sie eine Äußerung tätigt, nachweislich ein besseres Wissen zu dem Sachverhalt hatte, über den sich äußert und dementsprechend willentlich sich dagegen entschieden hat, dieses bessere Wissen zu präsentieren und damit aus Täuschungsabsicht heraus eben eine andere Information proklamiert und damit lügt. Und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass natürlich der politischen Sphäre und allen politischen Akteuren die Zahlen ja vorlagen. Also
eine ganz kurze Zwischenfrage, wie hat es denn die Washington Post gemacht bei Trump? Ganz praktisch.
Sie konnte nicht belegen, dass Trump zu dem Zeitpunkt hätte wissen müssen oder gewusst hat, was er behauptet, nicht zu wissen, wenn er eine Lüge äußert. Aber sie konnte nachweisen, dass er es hätte wissen können. Und es ziemlich wahrscheinlich ist, dass er es hätte wissen müssen. Oder es ging dann zum Beispiel um kriegerische Handlungen oder so. Und sie konnten dann nachweisen, dass sein Berater ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas über Konflikt gesagt hat, von dem er dann das Gegenteil eben Wochen später behauptete. Das konnten sie schon nachweisen. Aber auch da fand ich es fast manchmal schwierig, weil ich gehe sowieso davon aus, dass er natürlich lügt, auch mit Täuschungsabsicht lügt. Aber was ist, wenn jemand tatsächlich nicht die intellektuellen Fähigkeiten hat, diese Informationen so zu prozessieren, wie es notwendig wäre, um dann darauf adäquat als Politiker zu reagieren? Und dann aus dieser Unfähigkeit heraus, aus einem Dunning-Kruger-Effekt heraus, aus einer Inkompetenz heraus, dann eben komplett einen Quatsch erzählt, der de facto zwar eine Lüge ist, aber nicht nur aus einer Täuschungsabsicht heraus der aussprechenden Person erfolgt, sondern auch wirklich aus Inkompetenz. So, das vermag ich nicht zu unterscheiden. Und deswegen, glaube ich, war ich vorsichtig mit meiner Einschätzung, was das angeht, weil ich auch natürlich publizistisch gesprochen beweisen muss, wenn ich mich hinstelle und sage, Söder lügt, dann muss ich ja beweisen, dass er gelogen hat. Und dazu wäre ich nicht in der Lage jetzt gerade. Aber ich würde, glaube ich, das Wort Verlogenheit auf jeden Fall mit in den Ring werfen. Und du machst auch immer wohlweislich die Unterscheidung zwischen White Lies und was ist das Gegenteil von einer White Lie? Heißt der ein Black Lie?
Oder gibt's inzwischen viele.
Mhm.
Also es gibt, kommt ein bisschen drauf an. Also gerade bei Trump ist der Begriff der Blue Lies entstanden, der eher ein Kollektiv an gemeinsame Werte erinnern und es beschwören soll und Einigkeit herstellen soll.
Mhm.
Und man, es war so eine vulgärpsychologische Kollektivanalyse, dass seine Anhänger in seinen Lügen geglaubt haben, um seinen Lügen zu glauben, weil sie dann dadurch seine Anhänger wurden und völlig wurscht, was er gesagt hat. Hätte auch sagen können, der Himmel ist gelb und dann hätten sie gesagt, ja, weil es Donald Trump sagt.
Mhm.
Und die White Lies sind die, die etwas Gutes bewirken sollen.
Okay.
Also wenn ich das klassische Beispiel im Ethikunterricht, wir kennen das alle, ich habe einen Juden zu Hause versteckt und ein SS-Offizier kommt und sagt, haben Sie einen Juden zu Hause versteckt, darf ich lügen?
Mhm.
Das wäre die White Lie, zu sagen, nein, ich habe keine Juden versteckt.
Okay, und jetzt die große Frage, gehen wir davon aus, dass politische Akteure lügen, um zum Beispiel ihre Machtposition zu erhalten oder um nicht unpopuläre Entscheidungen durchbringen zu müssen oder um selber fein raus zu sein oder um sich nicht mit einer gekränkten Gesellschaft auseinandersetzen zu müssen. Was wäre der Gewinn aus einer aktiven Lüge? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also was wäre der Vorteil? Weil das Ergebnis ist genau dasselbe. Ob aus Inkompetenz oder aus Lüge heraus diese Fehler entstanden sind. Das gesellschaftliche Gesamtergebnis ist dasselbe. Die Fehler sind ja trotzdem entstanden. Und die Frage ist ja nur, ob jemand als boshaft oder als unfähig am Ende im Ring steht. Und für mich macht das aber in der Wirkung ja keinen Unterschied. Ich finde es ja mindestens genauso schlimm, wenn jemand während einer Krisensituation nicht kompetent genug ist, uns durch diese Krisensituation zu führen.
Also, wenn wir mal bei dem, wenn du zustimmst, bei dem Beispiel Markus Söder bleiben, es gäbe viele andere Beispiele, aber er war, ne, vielleicht das prominenteste Beispiel, der gesagt hat, explizit, das konnte man nicht wissen. Die WissenschaftlerInnen haben das auch nicht vorhergesagt. Wir haben sie gefragt und sie haben es nicht gesagt. Und deswegen konnten wir Politiker oder ich als Politiker nicht wissen, was mit der, wie schnell und stark die vierte Welle kommt, so. Und es wurde ja auch gab ja auch Faktenchecks dazu. Also es wurde auch journalistisch aufgearbeitet. Ich finde es interessant, weil du sagst, für dich macht es keinen Unterschied, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ob jetzt Markus Söder in diesem Moment als hochgradig inkompetent erscheint, weil er erstens anscheinend wissenschaftliche Berichte nicht liest, die es ja gab. Mhm. Ist ja am 26.07. hat das RKI geschrieben, und das ist die wichtigste wissenschaftliche Instanz in dieser Frage, in medizinischen Fragen in Deutschland. Die vierte Welle hat begonnen. Und sie haben auch, ich glaube, es ist schon im Juni, auf jeden Fall auch im Juli nochmal Projektionen veröffentlicht, Modellierungen, wo sie gesagt haben, so könnte die vierte Welle verlaufen, wenn die Impfquote so läuft, wenn die Impfquote so läuft. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und sie haben tatsächlich diese vierte Welle auf 2 Wochen genauestens vorhergesagt. Mhm. Das heißt, was Markus Söder da gesagt hat, kann er, und ich finde, da lohnt es sich genau nochmal reinzugehen, was du gerade gesagt hast. Ist er jetzt inkompetent oder bösartig? Wenn er sagt, die WissenschaftlerInnen haben das so nicht vorhergesagt, obwohl wir ja vorliegen haben, dass das nicht stimmt. Sie haben es ja vorher gesagt und das RKI waren nicht die einzigen, aber in dem Fall die wichtigsten. Und jetzt konzentrieren wir uns nur mal auf diese 2 Stellen, damit es einfacher ist. Dann könnte ja auch, wenn er sagt, sie haben es so nicht vorhergesagt, könnte es ja auch heißen, er bezieht sich auf andere WissenschaftlerInnen, er hat diesen einen Bericht nicht gelesen. Also da geht ja ein großer Möglichkeitenraum auf. Mhm. Wenn er aber andererseits sagt, naja, ich verstehe das alles nicht so richtig, ja, und uns anbietet, inkompetent zu sein, dann geht ein anderer Möglichkeitenraum auf. Und wir müssen uns ja entscheiden, was wir davon wählen. Mhm. Glauben wir jetzt, wenn er sagt, naja, die WissenschaftlerInnen haben das nicht so vorher gesagt, wollen wir jetzt glauben, dass er ein bisschen doof ist, ehrlich gesagt? Wollen wir glauben, dass er immer noch nicht die einfachsten Mechanismen dieses Virus und dieser Pandemie verstanden hat, so exponentielles Wachstum, blablabla. Wollen wir das oder wollen wir, dass er in eine, vorsichtig gesagt, sehr selektive Wahrnehmung der wissenschaftlichen Beratung hat? Oder wollen wir lieber uns dafür entscheiden, dass er lügt? Und ich glaube, das ist genau der Trick in diesem Moment. Er schiebt uns die Entscheidung zu. Mhm. Und du sagst, für dich macht das keinen Unterschied. Für mich macht das einen riesigen Unterschied, ehrlich gesagt, ob da jemand steht, ob der inkompetent ist oder unehrlich. So, in dieser Situation. Aber es ist für ihn ein enormer taktischer Vorteil, weil er in einer Situation, die eigentlich völlig klar ist, da versagt ein Politiker, ja, da steuert ein Politiker nicht gut, obwohl alle Informationen da sind. Das heißt, der Fokus ist auf ihm und die Verantwortung liegt bei ihm, sich zu erklären. Wenn er so agiert, dann schiebt er uns wieder den Fokus zu und wir diskutieren, wie das jetzt gemeint ist. Kann man ihm das jetzt nachweisen? Dann muss man einen Faktencheck machen. Dann ist der nicht 100% eindeutig. Das ist natürlich nie 100% eindeutig, weil du sagst natürlich völlig zu Recht, wir können ja nicht in seinen Kopf gucken. Wir können auch nicht auf seinen Schreibtisch gucken. Wir können nicht in die internen Besprechungen gucken. Es ist auf einmal eine große Unsicherheit und er ist schön raus. Mhm. Und das ist genau das große Problem, was ich damit habe, dass man immer wieder, wenn Politiker so ganz offensichtlich gegen die wirklich sprechen, dass man immer wieder sich zurückzieht und sagt, naja, was könnte das jetzt bedeuten? Was könnte das ganz genau bedeuten? Ist es jetzt so oder so? Ist er jetzt inkompetent oder lügt? Anstatt einfach davon auszugehen, dass ein Mensch, der eine hohe formale Bildung hat, der es bis dorthin geschafft hat, der bayerischer Ministerpräsident ist, der fast Kanzlerkandidat geworden wäre, nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie nicht die Berichte des wichtigsten Institutes liest, was ist das für eine unwahrscheinliche Variante? Also ich finde, da muss man einfach mit Probabilität operieren und sagen, wie wahrscheinlich ist denn, dass Markus Söder zwischen dem 1. Mai, sagen wir mal, 2021 und dem Tag, als er das gesagt hat, nicht ein einziges Mal diese Projektionen gesehen hat? Mhm. Wie wahrscheinlich ist es? Ich halte das für hochgradig unwahrscheinlich und trotzdem lassen wir uns auf dieses Deutungsspielchen ein, anstatt einfach, und ja, wie bei Trump, und ich finde, das ist auch ein journalistisches Versäumnis, oder das müssen wir vielleicht lernen, in diesem Moment schon zu sagen, Moment mal, Herr Söder, warte, Moment. Sie haben gesagt, die WissenschaftlerInnen haben das nicht vorher gesagt, hier ist die Vorhersage. Hier, hier, hier und hier. Hier, so. Das können Sie doch nicht, das wollen Sie bei der Aussage bleiben, dann müssen wir davon ausgehen, dass Sie lügen. So. Und dann wird, finde ich, alles eigentlich ein bisschen einfacher. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich einen Rückkopplungseffekt hätte, weil warum machen sie das denn die ganze Zeit? Also warum ist es denn so ein wiederkehrendes Muster? Und da können wir uns mal von Söder wegbewegen. Laschet war ja da auch ein Spezialist. Warum gibt es überhaupt die Möglichkeit für eine, zum Beispiel die FDP-Gesundheitsexpertin Aschenberg-Dubnus bei Markus Lanz zu sagen, oh ja, ich habe erst relativ spät gemerkt, was das für eine vierte Welle ist. Und er sagt, Moment mal, Sie sind doch die stellvertretende Gesundheitssprecherin, glaube ich, für Ihre Fraktion. Sie müssen sich doch mit dem Thema beschäftigen. Und dann sagt sie, naja, ich gucke auf die Hospitalisierungsrate, nicht auf die Inzidenzen. Und deswegen habe ich es erst später gemerkt. Wir lassen diesen Menschen diesen Spielraum, uns solchen Bullshit zu erzählen. Mhm. Weil sie merken, dass viele, viele Leute, wenn sie sowas erzählen, abschalten oder sagen, ah ja, vielleicht hat sie doch einen Punkt. Anstatt einfach zu merken, die lavieren sich jedes Mal wieder einfach aus der ganz simplen Verantwortung, im Thema zu sein, verantwortlich zu sein und halbwegs früh genug Maßnahmen zu treffen. Und solange wir ihn, deswegen triggert mich das so ein bisschen, solange wir jedes Mal wieder sagen, so blöd kann man doch nicht sein oder sogar mein Schulkind hat in Mathe das besser berechnet und besser verstanden als Markus Söder. So lange erlauben wir ihn jedes Mal wieder abzuwarten und hinterher zu sagen, ah, das habe ich nicht gewusst.
Mhm. es ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass natürlich überhaupt das alleine darüber nachdenken müssen, ja schon extrem wertvolle Aufmerksamkeit bündelt, die wir erstens eigentlich mit Eindeutigkeiten, die uns ja vorliegen in Form von, diese Information müsste ihm ja eigentlich vorgelegen haben, uns selbst vorliegen. Sorry, das war ein richtig schlimmer Satz. Aber aber um vielleicht das auszubauen, was ich meine mit, es macht für mich keinen Unterschied, es ist für mich genauso eine Charakterschwäche und genauso etwas, das ich in die Verantwortung nehmen möchte, wenn ich sage, du hast deine Arbeit an dieser Stelle nicht gut gemacht, weil du Informationen willentlich verdrängt hast, wissentlich verdrängt hast oder unwillentlich verdrängt hast. Und daher meine ich, dass ob es die Inkompetenz oder das aktive Lügen ist, das aktive Vertuschen der eigenen Inkompetenz in dem Moment, ist für mich auf politischer Ebene alles dieselbe Charakterschwäche, nämlich eine Ungeeignetheit, eine charakterliche Ungeeignetheit für sowohl die Krisensituation als auch für die politische Arbeit. Und natürlich in jedem Fall ist die Person dann auch dafür zur Rechenschaft zu ziehen und muss sich auch dazu verantworten und verhalten. Das ist für mich mindestens genauso schlimm zu sagen, dass jemand nach 2 Jahren Pandemie eine Kurve vorliegen hatte und sie offensichtlich, nicht offensichtlich, ich weiß es ja nicht, behauptet, nicht verstanden zu haben. Das ist für mich mindestens genauso schlimm. Und ich glaube, wie jemand, der so tut, als hätte er sie nicht verstanden, dabei hat er sie verstanden. Und ich glaube, warum ich vielleicht noch vorsichtiger bin oder zaghafter bin überhaupt mit der Idee des lügenden Politikers oder der lügenden Politikerin, ist, dass das lange ein auf auch konservativer Seite stark genutztes Instrument war. Also wir hatten eben Trump, hast du genannt, wir hatten sehr viele Autokraten, Despoten, die genau damit gearbeitet haben, genau dieses Ungefähre auch aufzubauen. Also dieses Flimmern zwischen, wusste er es nicht besser oder ist das jetzt absichtliche Inkompetenz? Ist das strategisches Dummstellen, was er da macht? Die das sehr willentlich und sehr intensiv genutzt haben und genau auf diese Art und Weise unsere Aufmerksamkeit gebündelt haben. Und ich glaube, meine Befürchtung ist, dass wir das dann auf jeden Politiker anwenden. Diese Überlegungen, die wir auf Autokraten, die wir auf einen Bolsonaro zum Beispiel eben gestülpt haben oder eben Trump oder Erdogan oder andere, Putin oder so. Und die tatsächlich aber aus anderen Gründen, wenn sie denn auch lügen würden, das machen würden. Versteht man den Unterschied, den ich versuche rauszukehren zwischen dieser strategischen Ungenauigkeit bei Despoten und dieser vermutlich unstrategischen, aber dennoch existenten Ungenauigkeit bei Politikern, die uns regieren? Und deswegen, glaube ich, bin ich zaghaft, was mit dem Umgang dieses Vorwurfs umgeht. Aber wie gesagt, und das, ich verstehe auch, dass dich das triggert, aber Friedemann, was ist denn jetzt das Ergebnis daraus? Also was machen wir jetzt? Sagen wir mal, Söder lügt.
Ja.
Was ist jetzt die Konsequenz daraus?
Wir haben gewonnen. Nein, wie immer erstmal keine. Ich glaube aber, wir kümmern uns jetzt sehr viel darum, wie funktioniert der Diskurs, weil wir sehr stark daran glauben, dass sehr viele schlechte Dinge darin liegen, wie man über die Dinge redet, und sehr viele gute darin liegen, wenn man anders über die Dinge reden würde. So, jetzt mal ganz kurz als Mission Statement dieses Podcasts auch zusammengefasst. Und das ist ja wirklich ein extrem wichtiger Punkt in dem politischen Diskurs, überhaupt im menschlichen Zusammenleben, die Diskussion von Aufrichtigkeit und damit auch Verantwortlichkeit. Und die muss man ja so präzise führen, wie man kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass es festzustellen, so in diesem Fall war es jetzt vielleicht ein bisschen eindeutiger, aber grundsätzlich ist natürlich immer eine Mischung wahr. Natürlich kann man Inkompetenz und Lüge auch nicht immer so trennen, und da hast du schon völlig recht. Und du hast ja dann auch den einen Bericht des NRW-Expertenrats für die Landesregierung zitiert, in dem man das Gefühl hat, es ist ein Schriftstück, wo eine neoliberal tickende Landesregierung erst unter Laschet und dann seinem Nachfolger puzzelt sich so über eine Pandemie so in aller Ruhe einen Expertenrat zusammen, der dann halt auch genau das berät, was sie halt brauchen, und der zur Not halt auch sagen würde, vierte Welle, dann schaffen wir die Krankenhäuser ab, weil dann gibt's ja keine vierte Welle mehr. Also die wirklich hanebüchenste Sätze da drin haben, dass sie sagen, eigentlich ist das Schlimmste jetzt am Herbst, Winter und der vierten Welle die Angst der Menschen vor der Pandemie. Das ist das, worum wir uns kümmern müssen. Also man bekommt natürlich als PolitikerInnen dann auch, wenn man in eine Richtung drängt, dementsprechend auch die Beratung und man versammelt vielleicht Leute um sich, die nur so sind. Und deswegen, da gebe ich dir schon recht, dass das, was dann am Ende ein Politiker vor einer Kamera sagt, ist natürlich Ergebnis eines langen Prozesses, wo nicht immer die sinistre, quasi kriminelle Lüge dahinter steht. Also heute erzähle ich Ihnen aber was Falsches und führe Sie an der Nase rum. So holzschnitteartig darf man es nicht sehen. Aber ich glaube, dahinter steckt ja die Frage, welche Regierung haben wir verdient? Mhm. Wie lassen wir uns eigentlich regieren? Ja. Und ich will nicht abstumpfen. Ich will einfach nicht abstumpfen. Ich nehme das wahr, dass jetzt auch in der vierten Welle wieder viele so beim Ausgangspunkt zurück sind und sagen, ja, dann ist dieses Virus ja wohl einfach wirklich quasi ein Schicksalsschlag. Ne? Also dann kann man ja nichts machen. Also ne, so Murmeltierwelle, ach, dann kommt, ach, wieder sagt, gibt vielleicht eine fünfte Welle, gibt vielleicht eine Variante. Ja, dann strecken wir die Waffen. Das darf nicht unser Ergebnis sein. Auf allen Ebenen nicht. Es fängt dabei an, sich zu fragen, lügt dieser Politiker? Und es ist die Frage, hätte man es nicht alles besser machen können? Mhm. Es ist die Frage auch, der Impfkampagne zum Beispiel, wo jetzt viele Beteiligte, unter anderem Jens Spahn, auch sagen, naja, wir haben ja alles getan. Aber wenn die Leute einen kostenlosen Impfstoff nicht annehmen gegen eine Pandemie, was sollen wir denn dann machen? Und das stimmt natürlich auch nicht, weil die Kampagne, die Werbekampagne, die Aufklärungskampagne war natürlich zu schwach. Ja, es wurde zu wenig Geld ausgegeben im Vergleich. Wenn ein Tag Lockdown 1 Milliarde Euro kostet, hätte man 5 Milliarden Euro für diese Kampagne ausgeben müssen. Wo sind die Sportvereine, die eingebunden wurden im ganzen Land? Die größte Macht, das Ehrenamt und die Organisation des Vereinsmeiers des Deutschen. Wo sind die Profivereine der 10 größten Mannschaftssportarten, die alle in jedem Spieltag mit einem Shirt auflaufen und draufsteht, lasst euch impfen, wir können sonst nicht spielen vor Publikum. Ja, wo ist die wirklich mit dem großen Löffel in einer durchkapitalisierten, wirklich von Werbung und Medien durchdrungenen, konsumsatten Gesellschaft, wo man ständig Bescheid wird von Botschaften, wo ist da die Schlaue, die auch Mikrotagen der Werbekampagne gewesen, die diese 15 Millionen nicht einfach kommunikativ aufgibt, weil einmal Uschi Glas vor Wetten, dass gesagt hat, lassen Sie sich impfen. Ja, so kriegt man ja keine komplexe Gesellschaft. Wo ist die schlaue Zielgruppenanalyse? Wo war die sozialwissenschaftliche Studie im Sommer, die gesagt hat, hey, irgendwie, wenn es so weitergeht, dann lassen sich zu wenig Menschen impfen und das sind die Gründe und hier haben wir die Impfverweigerer 10.000 befragt und jetzt wissen wir, woran es liegt. Also das sind ja riesige Unterlassungen und ich will einfach nicht akzeptieren, dass in so einer historischen Situation man dann immer wieder mit den Schultern zuckt und dann sagt, naja, sie konnten es nicht wissen, vielleicht haben sie doch gewusst, haben uns ein bisschen angelogen. Next. Mhm. So, jetzt müssen wir wieder gucken, dass es weiterläuft. So, dann wird man ja wirklich zu dem Papagei, den Drosten und Wieler zitiert hat. Und wir werden auch zu Papageien, weil wir dann immer wieder an dem gleichen Punkt uns nicht so richtig entscheiden können. So, und dann muss man, kommt man jetzt vielleicht auch zu dem Punkt der Impfpflicht. So, wie reden wir über die? Wer nimmt sich da was raus? Wie groß ist dieses Problem der FDP, die ja sehr, sehr geschickt in den letzten 1,5 Jahren gemerkt hat, dass die bürgerliche Position der Pandemiefreiheit, der Freiheit von den Maßnahmen nicht besetzt war, weil die Union die Maßnahmen durchsetzen musste als Regierungspartei und war Angela Merkel da relativ klar war. Ihr Gegenspieler Laschet hat es auch schon so ein bisschen versucht auszunutzen, aber es war natürlich ein Widerspruch, weil er musste die Maßnahmen mittragen. Die FDP konnte freewheeling sagen, wir sind, wenn ihr uns wählt, die Partei, die diese ganze Pandemie anders managt, nämlich mit so wenig Maßnahmen wie möglich. Das ist jetzt ein Riesenproblem auch für die Ampel, weil sie die einfangen müssen, weil die natürlich gerade diesen simplen Hebel nach Wählerstimmen, der sie auf 14% gebracht hat und in die Regierung, geben die natürlich so schnell nicht auf. Und deswegen steht so ein Michael Theurer, der, glaube ich, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP ist, steht dann in den Tagesthemen und erzählt irgendwas, naja, dass wir Polizei die Impfunwilligen abholen und dann die Spritze in den Arm reinzwingen, das dürfen wir natürlich nicht machen. Was natürlich ein Skandal ist. Es ist super gefährlich mit diesen Ängsten vor dem Polizeistaat und der Impfpflicht, die gar kein Impfzwang ist, sondern eine Pflicht, zu spielen. Aber Jens Spahn war auch schon so ein bisschen auf dem Trip unterwegs. Und das wird noch haarig, weil natürlich dann sofort wiederum die opportunistischen Politiker aufstehen und die sagen, ah, okay, die AfD hat das Thema nicht so richtig besetzt, aber wir können es bürgerlich besetzen. Und wir tun so, als wären wir wahnsinnig für Freiheitsrechte und wir zerschießen diese ethische Debatte, die super wichtig ist, um die Impfpflicht sofort mit dem Maximal-Horror-Szenario und sagen, sie können die Leute ja nicht... Können die Leute ja nicht ins Gefängnis stecken, die sich nicht impfen lassen wollen, was nie jemand erfunden hat. Und da sind wir wieder genau an dem Punkt. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Leute wie Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Lauterbach, also Leute, die jetzt das managen müssen, genauso wie bei der Union sehr, sehr viele vernünftige Leute, wissen, dass wir um die Impfpflicht nicht rumkommen. Mhm. Die sind ja nicht blöd. Sie sind eben nicht so inkompetent. Sie wissen, wir kommen nicht drum rum. Es will nur keiner der Buhmann sein. Es will keiner derjenige sein, der sich hinstellt und sagt, wir müssen das jetzt machen. Lieber lassen sie nochmal eine Welle durchlaufen. Das ist ja die Realität. Und Leute wie Söder, die spielen das nur am geschicktesten und am frechsten, weil die sich am unverschämtesten hinstellen und gegen die Realität reden. Alle anderen wissen es aber auch und jetzt fällt einer nach dem anderen um und das habe ich vorhin schon gesagt, ich war auch lange gegen die Impfpflicht. Noch vor 2 Monaten habe ich im Fernsehen gesagt, ich würde als Erster dagegen demonstrieren und auf die Straße gehen, weil ich davon überzeugt war, dass wir das als Gesellschaft anders hinkriegen und anders hinkriegen müssen. Weil ich es für eine gesellschaftliche Tragödie halte, dass man nur mit Gesetzen und Bußgeldern Leute in diese Solidarität bringt. Menschen vorzuschreiben, was sie sich in den Körper spritzen lassen, das geht wirklich gegen unsere Grundwerte und es geht mir auch gegen emotionale Aspekte. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht Teil der Mehrheit sein, die die Minderheit dahin drängt. Mhm. Das ist wirklich, geht gegen alles, wofür ich im Leben stehe. Ich finde, man sollte Leute nicht zwingen, man sollte sie überzeugen. Aber die größere Tragödie findet leider gerade auf den Intensivstationen statt und sie wird noch viel schlimmer. Und die Verhinderung von unfassbarem Leid muss in diesem Fall über der körperlichen Selbstbestimmung stehen. Mhm. Es geht leider nicht anders. Und die Frage dahinter ist ja, wann, ab welchem Punkt muss und darf der Staat seinen BürgerInnen eine Entscheidung abverlangen beziehungsweise ihre Entscheidung nach objektiven Kriterien bewerten und gegebenenfalls gesetzlich sanktionieren? Wann darf ich sagen, hey, du darfst dich ungesund ernähren, ja, und du darfst, wenn du über die Straße gehst, ohne zu schauen, wollen wir eigentlich sanktionieren, aber ist irgendwie auch in deiner Verantwortung. Aber in diesem Fall geht's nicht mehr. Wir müssen objektive Kriterien einführen und die Impfung ist objektiv richtig und schützt alle. Deswegen müssen wir das jetzt, wir müssen dieses jetzt oktroyieren. Wo macht der Staat das sonst noch? Wenn man in ein Auto steigt, begibt man sich in dieses sehr komplizierte Set an Regeln, was einen auch selber schützen soll, dem man sich unterwirft. Die Gurtpflicht zum Beispiel schützt niemand außer mir. Und da ist das Bauchgefühl, dass man unangeschnallt vielleicht besser dran ist oder die anekdotische Evidenz, ja, der Timo, der hatte mal einen Autounfall, hat nur überlebt, weil er unangeschnallt war und mit dem Gurt wäre er verbrannt oder so. Alles egal. Auch der Grundwert der Freiheit vor einem einengenden Gurt, so banal das klingt, alles egal, weil wir irgendwann mal gesagt haben, 1969, glaube ich, objektiviert ist der Schutz durch den Gurt so hoch und das Risiko auf der anderen Seite so schlimm, wir setzen eine Pflicht ein. Und ich glaube, in der epidemiologischen Notlage, die wir haben, in genau genommen der 4. hintereinander mit Aussicht auf eine 5., in der Gesundheit ein knappes Gut ist, manifestiert in jetzt gerade zu Ende gehenden Intensivstationskapazitäten, da bedienen sich Ungeimpfte aus nicht objektivierbaren Gründen überproportional an einem Gut, was für alle da ist. Mhm. Und ich bin da echt super vorsichtig. Ich glaube, da ist es ethisch vertretbar und Christoph Mörlers, der Verfassungsrechtler, sagt, das ist auch verfassungsrechtlich vertretbar in dieser Argumentation, wenn der Staat eingreift in die körperliche Selbstbestimmung. Zumindest natürlich nicht durch einen Zwang, natürlich werden die Leute nicht abgeholt und gespritzt, aber dadurch, dass er eine andere Entscheidung aus nicht objektivierbaren Gründen sanktioniert. Und traditionell, gerade in Deutschland, ist der biopolitische Freiheitsbegriff mit guten Gründen eher ein frei von als ein frei zu. Also da gibt es auch gute Beispiele, die aktive Sterbehilfe zum Beispiel, die hält der Staat frei. Ja, ich darf nicht theoretisch nicht in meinen Körper eingreifen, mich umbringen, wenn ich will. Genau, das Thema Schwangerschaftsabbruch, was jetzt zum Glück im Koalitionsvertrag einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber das hat natürlich auch Gründe, einerseits, weil wir ein konservativ-christlich geprägtes Land sind und immer noch viele Leute glauben, der Körper ist Gottes Werk und da soll man nicht dran rumfuschen, auf gut Deutsch gesagt. Und zweitens, weil natürlich auch die Beispiele, wo biopolitisch in die körperliche Selbstbestimmung eingegriffen wurde, zum Beispiel im Dritten Reich, die Zwangssterilisation von sogenannten unwertem oder ungewünschten Leben, sind natürlich auch brutal und Horror. Mhm. Und deswegen müssen wir da extrem vorsichtig sein und das ist auch gut, dass wir uns da so mit ganz kleinen Schritten ranwagen. Aber ich glaube, wir kommen praktisch nicht drum. Und ich hoffe, dass die Ampelkoalition für Anfang nächsten Jahres eine Impfpflicht beschließt. Wie siehst du es?
Es ist so schwierig, weil das ethische Dilemma, was du ja aufgemacht hast, also quasi das Schützen von Leben, Personen, die durch eine Unverfügbarkeit von Intensivstationen rein theoretisch dann ums Leben kommen könnten, versus die biopolitische Unberührtheit eines jeden Bürgers und sein Recht darauf, dass der Staat eben nicht seine sozusagen biopolitische Freiheit einschränkt. Und das ist, und du hast das ja auch eben schon erklärt, gerade in Deutschland ein nochmal aufgeladeneres Thema aus historischen Gründen. Das heißt, dieses ethische Dilemma vor einem historischen Hintergrund ist jetzt auch nur deshalb entstanden, weil wir Zeitnot haben. Wir haben Zeitnot und Ressourcennot. Und ich glaube, das ist, was mich noch ein bisschen stört an den Überlegungen, dass sie, wenn wir sie in einem Vakuum stattfinden lassen könnten, wir quasi gegen die Impfpflicht argumentieren könnten, aber sie das ethische darüber nachdenken findet nicht ohne die Fakten, durch die Wirklichkeit entstandenen Fakten statt. Und normalerweise müsste man aber eigentlich ohne eine Dringlichkeit durch eine Realität, nämlich überlaufende Intensivstationen, inkompetente Politiker, dieses ethische Dilemma aushandeln können. Aber das können wir nicht, sondern wir haben Zeitnot und wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung ist, okay, pragmatisch. Es ist eine pragmatische, utilitaristische Entscheidung im Grunde genommen. Oder auch eigentlich kantianisch. Also du sagst, wenn ich das Recht auf Unberührtheit versus das Recht auf Leben anderer miteinander in Gegenwert setzen muss, dann sage ich natürlich, das Recht von Menschen zu überleben ist ja unbestreitbar. Das ist ja auch logisch. Und daher ist es dann rechtens, ethisch rechtens, die Impfpflicht einzufordern, beziehungsweise das Recht auf einen Nichteingriff des Staates auf deinen Körper zu legitimieren. Und dann sagt man natürlich, und es gibt ja auch Beispiele in der Vergangenheit, die das ja auch schon gezeigt haben. Wir haben auch eine Impfpflicht bei Masern, wir hatten das bei Pocken, wir haben bestimmte Berufsbereiche, wo es Impfpflichten gibt. Wir haben Länder, wo man nicht einreisen darf, wenn man nicht Hepatitis B oder C Impfungen hat. Das heißt, rein praktisch gesprochen ist das, also diskutiert man sowieso etwas, das schon so oder so aufgebrochen worden ist. Und genau, Thema Schwangerschaftsabbruch ist auch etwas, was eben auf selber ähnlicher ethischer Grundlage diskutiert worden ist. Und du hast das eben treffenderweise frei von definiert. Ich habe immer noch ein Problem mit der Impfpflicht und das ist ein sehr banaler Grund, um ehrlich zu sein. Und das wird vermutlich, und das sage ich mit allem Geboten und Respekt, in seiner Banalität gar nicht der Drastik der Situation gerecht, die wir gerade haben. Wir haben auch jetzt täglich eben zusätzlich zu den 100.000 Menschen, die inzwischen verstorben sind, auch 76.000 Neuinfektionen, die hinzukommen. Das heißt, es drängt und es muss gehandelt werden in politischer und gesellschaftspolitischer Form. Ich muss aber immer auch an das Versprechen denken, das gebrochen wird damit. Und auf ganz persönlicher Ebene gesprochen, ich habe mit Leuten, die viele Ängste hatten in Bezug aufs Impfen, auch eben lange Diskussionen geführt und Menschen, die einfach dem Staat gegenüber misstrauisch stehen, aus verschiedenen Gründen, aus Sozialisierung, was auch immer. Und sie sagten dann immer am Ende, es wird eine Impfpflicht kommen, Angela Merkel wird kommen und sie wird uns alle zwingen, uns impfen zu lassen, ich verspreche es dir. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das wird in Deutschland aus historischen Gründen nicht passieren. Es wird keine Impfpflicht kommen. Glaubt mir, wir werden einen gesellschaftlichen Diskurs darüber haben. Wir werden Zahlen bekommen, Fakten bekommen. Wir werden ExpertInnen hören, die deutlich machen, dass kein Risiko von der Impfung ausgeht. Es wird keine Impfpflicht notwendig sein. Es wird keine Impfpflicht kommen. Und wenn die Impfpflicht kommt, dann habe ich das Gefühl, dass ein Versprechen, das eben getätigt worden ist und vermutlich auch zu früh und zu leichtherzig oder auch politisch begründet getätigt worden ist, auf eine Art gebrochen wird, die schwer diesen Vertrauensverlust wieder einfangen können wird. Gerade bei den Leuten, die es betrifft. Das soll nicht gegen die Praktikabilität und die Sinnhaftigkeit einer Impfpflicht sprechen, sondern es ist nur eine Befürchtung und eine Überlegung, die ich habe, wenn diese dann eingeführt wird. Also sprich, die Impfunentschlossenen, die irgendwie noch sich auf der Kante Richtung Impfkomplettverweigerung befinden, werden dann in kompletter Impfverweigerung verharren und bleiben. Sie werden auch Wege finden, sei es irgendwie durch Fälschung oder Attest oder was auch immer, irgendwie versuchen, die Lücken so zu nutzen, dass sie in nicht kognitiver Dissonanz mit sich selber treten müssen. Das soll aber nicht die Notwendigkeit, wie gesagt, einer Impfpflicht einschränken, beziehungsweise ja, die in so eine Art voraus einem Gehorsam die Umsetzung verhindern. Das ist Quatsch. Ich wollte es nur quasi als Bedenken und als Überlegung, die ich dazu habe, noch anmerken. Ich glaube, es wird einfach nochmal ein massiver Vertrauensverlust entstehen. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir eine einheitliche Reglementierung haben, wird die ominöse Spaltung der Gesellschaft, dieses schlimme Sprachbild, was sowieso eben reine Fiktion ist, wenn es denn in irgendeiner Form da sein sollte, wie auch immer, vermutlich aufgefangen oder eingefangen, weil es dann plötzlich eine Form von allgemeiner Gerechtigkeit insofern gibt, als dass es dann einfach durchgesetzt worden ist, eine Entscheidung getroffen worden ist und alle diesbezüglich gleich behandelt werden.
Ja, interessanter Gedanke. Klar, die gesellschaftlichen Verwerfungen, ich stimme dir bei allem zu, der Vertrauensverlust. Ja, deswegen hätte man sich nicht so früh festlegen sollen. Ich finde immer noch, auf der anderen Seite stehen einfach Tote. Und wer das nicht einsieht, also bei aller Empathie, aber wer dann nicht einsieht, dass die Politik manchmal dann auch die Richtung ändern muss, um Tote zu verhindern, kann man es vielleicht ganz simpel ausdrücken. Mhm. Das müssen Leute einsehen,
ja,
finde ich.
Ja.
Und das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und vielleicht auch der Vertrauensverlust, vielleicht auch die narzisstische Kränkung, dass man übergangen wurde in diesem Richtungswechsel. Es wurde ja in den letzten Tagen sehr viel geschrieben, auch bezüglich genau dieser angeblichen Spaltung der Gesellschaft und so weiter, dass sehr selten wird Politik gemacht und alle jubeln. Und sehr selten werden große, wichtige historische politische Schritte gemacht, ohne massive Proteste dagegen. Das gehört dazu. Und also ist ein Beispiel war die Wiederbewaffnung Deutschlands oder die NATO-Doppelbeschlüsse oder auch die Atomkraft. Die Atomkraft gab es in Deutschland jahrzehntelang und es ist eine große Minderheit, eine sehr laute und aktive Minderheit, immer wieder dagegen auf die Straße gegangen, hat es getan und es war halt so. Es wurde trotzdem gemacht. Und auch da gab es sehr, sehr große, gute Argumente. Hätte man es nicht machen sollen und irgendwann ist es gekippt. Also so funktioniert es einfach. Und darüber, wie man diese Leute vielleicht wieder zurückholt auf den Grund des Vertrauens, ne, was du gerade beschrieben hast, wenn es einen Vertrauensverlust gibt, vielleicht sprechen wir da nochmal wann anders drüber, weil es ein großes Thema ist und uns, glaube ich, auch beide sehr umtreibt, was man da tun kann, weil man will natürlich nicht die vielen Menschen verlieren. Mhm. Und selbst wenn man jetzt eine bürokratisch gut organisierte Impfpflicht einführt und das funktioniert dann und viele Leute lassen sich impfen, das Problem bleibt ja bestehen. Die sind ja nicht die Ressentiments oder der Vertrauensverlust oder auch die Kündigung dieses gemeinsamen Vertrags und diese geteilte Realität und dieses Mindestmaß an mitmachen wollen an der Gesellschaft, das ändert sich ja dadurch nicht, weil die Leute dann eine Spritze im Arm hatten, sondern die hat man verloren und die muss man wieder gewinnen.
Ich bin jetzt innerlich auch kurz, wie sagt man, kurz gab es einen Widerhaken innerlich. Also man, es gibt keine politischen Entscheidungen, die von allen gerne genommen werden. Klar, und es liegt auch in der Natur von politischen Systemen, dass es irgendwie immer uneinheitliche Interessensverwaltung ist und Kompromissfindung. Aber was mich insbesondere jetzt umtreibt, ist natürlich, dass besonders die deutschsprachigen Länder, also respektive in Deutschland, Österreich und Schweiz, nach wie vor diese Impflücken aufweisen und im Vergleich dazu international einfach andere Länder so gut abschneiden. Und ich mich dann gefragt habe, was ist die soziologische Komponente bei den anderen Ländern, die es haben funktionieren lassen? Weil es muss ja offensichtlich eine soziologische Komponente sein. Wohlgemerkt keine kulturelle oder von mir aus auch keine klimatische, sondern irgendwas ist in der Demografie oder in der soziologischen Struktur, in der politischen Ansprache, in der Organisation des Gesundheitssystems offensichtlich ja anders gewesen als in den deutschsprachigen Ländern, als dass es zum Beispiel in Brasilien so hervorragend funktioniert. Und in Brasilien muss man noch als Beispiel deswegen auch so hervorheben, weil sie gegen einen eine politische Führungsfigur, die gegen das Impfen argumentiert und agitiert hat und wahnsinnig viel Propaganda verbreitet hat, gesagt hat, man wird vom Impfen zum Reptil und alle sollen sich dieses eine Desinfektionsmittel einfach nehmen. Das wird schon und ähnlich, also wirklich auf selben Niveau wie Pferdeentwurmung hilft irgendwie gegen die Infektion. Also gegen die politische Führungsfigur, die immerhin zur Hälfte im Land, von der Hälfte der Bevölkerung ja doch mitgewählt worden ist, sich erfolgreich aus der Pandemie rausgeimpft haben. Also die Brasilianer und Brasilianerinnen sind bei 80% und in manchen Orten sind es sogar 95% Impfabdeckung. Und es wird tatsächlich auch mit Blick auf Deutschland fast mit Verwunderung geschaut, weil gesagt wird, wie kann es sein, dass das Land, aus dem das begehrteste Vakzin kommt, BioNTech, weil es auch in Brasilien eben so eine Art innere Hierarchie der Beliebtheit der Vakzine gab. Wie kann es sein, dass das Land, aus dem dieses tolle, tolle Vakzin kommt, eben nach wie vor Probleme hat, die Impflücken zu schließen? Und ein Faktor war tatsächlich ein narratives, so zumindest die Einschätzung eben von politischen Beobachtern, weil sie sagten, dass während das Impfen in Deutschland offenbar als Zwang empfunden wird oder als Zwang narrativiert wird, und da sind wir wieder bei dem Konzept eben Impfpflicht und dem korportierten Bild des Impfzwangs, welcher natürlich falsch ist, stellt es in Brasilien Freiheit dar. Also Impfen ist gleich Freiheit. Und das ist etwas, das natürlich alle haben wollen, auch Karneval feiern, auch wieder soziales Leben haben können dürfen. Aber das eint ja alle. Also es gibt kein Land, das sagt, nein, wir wollen kein soziales Leben mehr haben, bitte nicht. Das ist also gar nicht mal so spektakulär. Aber ich fand interessant, dass das Narrativ eben dort so gegriffen hat und dass eben die Bevölkerung sich gegen den Willen der politischen Führung erfolgreich immunisieren konnte. Das heißt, hier auf der Ebene haben wir ein Narrativ. Und ein zweiter Aspekt war, dass viele, viele Brasilianer innen auch einfach direkt unmittelbar Erfahrung gemacht haben mit Covid, insofern als dass viele Menschen aus älteren Demografien gestorben sind und viele Menschen, die trotz Infektion arbeiten gehen mussten, aufgrund von ökonomischer Situation gestorben waren. Das heißt, alle haben unmittelbar die auch soziale Wirkung oder die soziale Benachteiligung durch Covid empfunden und daher auch die Ungerechtigkeit direkt empfunden, physisch oder durch den Verlust eben von geliebten Menschen und Familie, die zu einer umso größeren Dringlichkeit beim Selbstschützen dann geführt hat. Parallel dazu Spanien auch einfach sehr, sehr gute Immunisierungswerte und haben zusätzlich zu einem Solidaritätsnarrativ, was dort sehr ausgeprägt ist in Spanien. Zum Beispiel ist das eines der Länder, wo es am meisten Transplantationen gibt, weil es einfach andere Idee von Solidarität gibt und das Impfen auch als Bürgerpflicht empfunden wird, ist es so, dass sie auch ein digitalisiertes Gesundheitssystem haben. Und das kehre ich deshalb so raus, weil das auch ein Aspekt ist, der mir sowohl in Dänemark als auch Israel aufgefallen ist, dass in dem Moment, wo kein Mensch durch das Gesundheitsraster fallen konnte, alle Personen auch kontaktierbar waren, sei es per SMS oder WhatsApp-Nachricht oder irgendwie andere Formen, und sofort Infektionen eben festgestellt werden konnten oder Cluster festgestellt werden konnten aufgrund der der Digitalisierung des Gesundheitssystems, eine Flexibilität war und eine schnelle Wirkfähigkeit und eine Reaktionsfähigkeit. Und das ist auch der Aspekt, der in Israel eben so gefruchtet hat, auch in Dänemark. Dänemark hat man sofort gekoppelt, dort, wo sich nicht viel geimpft worden ist, auch festgestellt, dass dort nicht viel geboostert wird, soziologisch, weil man das eben digital nachvollziehen konnte. Und dadurch konnte man viel präziser, wie du es gerade genannt hast, Mikro-Targeting-mäßig sozusagen in die Viertel, in die Orte, in die Häuser, also nicht Häuser, Privathäuser, sondern Institutionen, Jugendzentrum oder was auch immer, gehen und dort Multiplikatoren ansprechen, die dafür gesorgt haben, dass ein Block oder ein Viertel sich dann auch impfen lässt. Also sie sind dann auch in die Vereine gegangen, Fußballvereine oder in die Gemeinden oder haben Pfarrer und Imame angesprochen und die haben dann mit dazu beigetragen, dass sich dann Impffortschritt durchsetzen konnte. Aber das konnten sie natürlich nur, weil sie auch vorher clustern konnten und feststellen konnten, wo eben noch nicht so gerne geimpft wird, in welchen Stadtbereichen zum Beispiel. Und dann, wie gesagt, die Leute direkt angesprochen und es mitgenommen. Und in Israel kommt noch als neben dem Solidaritätsprinzip und dem Narrativ Impfung ist auch Freiheit das hat Richard Schneider in einem sehr, sehr schönen Text herausgearbeitet, eine andere Risikobereitschaft hinzu und eine andere Flexibilität. Also man erkennt ein Problem, man reagiert sofort darauf und schnell und kann dieses Problem dementsprechend schneller lösen. Und er hat das so schön formuliert, weil er sagt, das ist eben ein ganzes Land aus Einwanderern. Das heißt, die haben sowieso ein anderes Risikoverständnis oder eine andere Bereitwilligkeit, sich natürlich dann auf so etwas einzulassen, auch als Gesellschaft, um sich dann zu schützen. Und all diese Aspekte, allen voran eben Digitalisierung, Flexibilität, Schnelligkeit, das sind wirklich ein roter Faden, den ich in den Ländern alle wahrnehme und dann eben je nach Soziologie und je nach Geschichte unterschiedliche Narrative, die da das Ganze mitprägen, haben einfach einen größeren Impferfolg geprägt und irgendwie müssen wir das übernehmen können und irgendwie müssen wir es hinkriegen, neben allen Sachen, die wir heute besprochen haben, der vermutlichen Notwendigkeit eines immediaten Lockdowns und bei gleichzeitiger Besprechung der Impfpflicht müssen wir ein besseres Gesundheitssystem, eine andere Form von Digitalisierung, eine andere Form von Tracking und Evaluation hinkriegen, um einfach genauere Instrumente herstellen zu können und genauer Menschen erreichen zu können. Und wahrscheinlich eine Impfpflicht.
Jetzt aber zu dem wunderbaren, scheinenden neuen Koalitionsvertrag, der uns diese Woche präsentiert wurde, liebe Samira. Ich glaube, wie viel? 100.733 Seiten. Sehr, sehr umfassend. Es sind ja auch drei Parteien. Und da steht einiges drin, was auch durchaus erfreulich ist, weil es zumindest gesellschaftspolitisch relativ ambitioniert und progressiv ist, oder? Bist du zufrieden soweit? Bist du glücklich mit diesem Koalitionsvertrag? Macht er dich glücklich? Does it spark joy, Samir?
Also, er wird auf jeden Fall nicht aussortiert oder auf eine spezielle Art gefalten und in den Schrank getan. Nee, es sind viele gute Ansätze drin. Oder anders, das klingt so ein bisschen wie war da und hat stets sein Bestes gegeben, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass ich fast überfordert war von so viel technologiebasierten Fortschrittsoptimismus, der sich in den einzelnen Absätzen bemerkbar macht, was aber gut ist. Aber ich glaube, das Soziale ist dann darunter ein bisschen hinten runtergefallen. Aber insgesamt gute Entscheidungen. Ja, glücklich nein, aber zufrieden fast.
Interessant. Du bist also wirklich, wir hören Samira El-Wazil, also dann wirklich, du bist optimistisch, was diese Regierung angeht.
Ich bin optimistisch und davon überzeugt, dass die Regierung optimistisch ist, ja. Also das ist zumindest, okay, was uns der Koalitionsvertrag
Optimismus zweiter Ordnung, das ist okay.
Also wir haben wahnsinnig auf das Wort, Wörter zählen ist ja gerade der neue Trend in der publizistischen Abdeckung solcher Koalitionsverträge. Aber es ist schon interessant, dass das Wort werden über 900 Mal in dem Text zu finden ist. Ebenso das Wort Digitalisierung, Fortschritt, Zukunft, gemeinsam, wollen. Das Wort wollen ist auch sehr häufig da. Und ich glaube, dass einfach sehr viel Bestreben da ist und auch, ja, wie gesagt, eine Zukunftsorientiertheit, die unabdingbar war. Und es trägt grüne Züge, es hat eine gelbe Handschrift, ab und zu sparkelt auch ein bisschen was Rotes durch, davon für mich, aber für meine Verhältnisse zu wenig. Meine Befürchtung ist eher, oder meine Einschränkung, warum ich jetzt nicht komplett in Enthusiasmus verfalle, eben neben der sozialen Frage, ist, dass die Fortschrittsbestrebungen, die da drin sind, erstens noch nicht radikal genug sind, um ehrlich zu sein, aber das war mit der Ampel auch abzusehen, dass das nicht eintreten wird. Und zweitens, dass dieser Fortschrittsoptimismus eben sehr technokratischer Natur ist und allen voran haben zwar die Grünen alle wichtigen für den Klimaschutz notwendigen Ministerien abbekommen, außer das Verkehrsministerium. Und da haben wir natürlich das ist natürlich extrem relevant, wie jetzt ist, wie einfach Mobilität und Verkehr auch reglementiert wird. Und dass das sozusagen bei der FDP gelandet ist, ist für mich ein Indikator, dass einfach die Technokratisierung insgesamt, die Bestrebungen nach wie vor einen sehr technologischen Schwerpunkt haben. Und ich weiß einfach nicht, ob das reicht für all die gesellschaftspolitischen Bestrebungen, die auch notwendig wären und die da durchflimmern.
Und natürlich das Finanzministerium, was ja in den letzten Wochen zum absoluten Super-Mega-Ministerium hochgeschrieben und diskutiert wurde, an dem sich Wohl und Wehe dieser ganzen Koalition entzündet. Dazu vielleicht auch gleich noch mehr. Ich würde gerne noch einmal kurz auch bei dem Auftritt und diesem Stil bleiben, weil du hast gerade schon gesagt, es ist so positiv, es ist optimistisch, es ist viel Wollen und Werden, recht technokratisch, was viele BeobachterInnen so angemerkt haben, was ich aber in dem Sinne gut finde, was nämlich wenig drinsteht oder sogar angekreidet wurde von manchen, dass wenig über Verzicht drinsteht und über, über die Nachteile des Ganzen, was auch logisch ist, weil das schreibt man ja wahrscheinlich da auch nicht rein, aber ich finde es ja gut, dass man sich fragt, wohin wollen wir denn und nicht, was wollen wir denn nicht oder was wollen wir denn wegnehmen. Aber was ist denn jetzt die viel zitierte, groß angekündigte Erzählung dieser Regierung? Ist es dieses, ist es dieser Optimismus? Ich finde nämlich, was die AkteurInnen besonders betont haben, jetzt jenseits des Koalitionsvertrags, ist, fand ich, eher so eine fruchtbare Spannung. Weißt du, so Reibung erzeugt Hitze. So Gegensätze, die irgendwie produktiv sind. Also, und es war ihnen ja wohl nochmal sehr wichtig. Lindner hat gesagt, ja, die Gespräche waren auch sehr kontrovers. Sie waren so kontrovers, wie sie diskret waren. Habeck hat gesagt, manchmal kam man an einen Punkt, wo man überhaupt nicht mehr zusammenkam, man hat sich quasi gestritten und dann kippte etwas und man hat versucht zu verstehen, warum die andere Seite eigentlich auf ihre Argumente kommt und auf ihren Schluss. Mhm. Also man hat die Werte dahinter dann diskutiert und dann hat man wieder Brücken gebaut. Und ich dachte am Anfang, das ist so eine fast schon pädagogische Floskel, als sie in die Sondierungsgespräche reingegangen sind, wo sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier mal Brücken irgendwie bauen. Das ist so Kinderladenmäßig, evangelischer Konfirmationsunterricht. Aber im Nachhinein scheint es ja genau das zu sein, was da funktioniert oder was sie tun. Und irgendwie gibt es ja dafür, für diese Erzählung, dass die ihre gerade die Stärke ist, dass sie hinter die Gegensätze schauen. Ein besseres Timing gibt's ja gar nicht. Wir haben ja auch jetzt schon drüber gesprochen. Die Menschen sind müde. Wir sehnen uns alle nach einer Einigkeit, nach Harmonie. Daher diese Quatschthese von der Spaltung der Gesellschaft. Also die Spaltung der Regierung scheint es schon mal genau nicht zu geben. Und wenn, dann ist sie eher produktiv aufzulösen. Und zwar mit einem anderen Stil als bisher. Also unideologischer, aufgeschlossener, von Anfang an dialogischer. Und das, obwohl man ja in zentralen Dingen maximal weit auseinander liegt, gleich noch Stichwort Finanzministerium. Und Bernd Ulrich hat den schönen Satz geschrieben, gerade ja auch Tempo so entscheidend ist, wie noch nie. Er hat geschrieben, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung im falschen Tempo ist ein falscher Schritt in der hinsichtlich Klimakrise und der dringend notwendigen Transformation. Und ich glaube, das hat gerade auch so ein bisschen eine Attraktivität, oder? Also fühlst du das auch so? Erscheint dir das auch so, dass in diesen Zeiten, in der alle, also man sagt immer, ja, der gesellschaftliche Dissens ist so groß und die Lautstärke so hoch und die Skandalgesellschaft und so, da haben wir dahingestellt, ob das stimmt oder das nur ein Gefühl ist, aber dass dann eine Regierung auf den Plan tritt und sagt, ja, wir streiten uns auch, aber wir finden dann halt Gemeinsamkeiten, ist eigentlich ziemlich schlau, oder?
Ja, also du meinst jetzt in der Selbstinszenierung oder auch in der, ja klar, also auch das als Pfeiler, als nicht nur kommunikativen, sondern politischen Pfeiler zu setzen für jetzt die nächsten Veränderungen, die da auch kommen sollen, auf jeden Fall, gerade wenn es ja so in leicht transformatorische Bewegungen geht, die dort ja angedeutet werden. Also du meinst, dass das Credo der Einigkeit oder der Gemeinsamkeit ist dort vor allem das Sinnvollste oder Klügste gewesen in der kommunikativen Präsentation des Koalitionsvertrags.
Ja, also nicht in der Einigkeit im Sinne von Konfliktfreiheit, sondern in der Konfliktkompetenz, könnte man es nennen. Diese Regierung hat sich eine Konfliktkompetenz selbst zugeordnet und performativ bewiesen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Vielleicht ist es das.
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, weil es sich natürlich auch inhaltlich mit den sogenannten Streitthemen deckt, die dort aber überhaupt nicht, also nicht wirken in der Umsetzung, als wäre, wie soll ich sagen, als hätte es so massiv großen Dissens gegeben. Also wenn zum Beispiel über die soziale Lage in Kunst und Kultur gesprochen wird oder queeres Leben in Deutschland oder das Schwangerschaftsabbruchsbewerbungsverbot oder die Selbstbestimmung der sexuellen Identität. Was wenn man deiner Aussage folgt, dass man immer so eine Behauptung der aufgebrausten Debattenkultur haben, die Fronten sind verhärtet und alle sind sehr polemisch unterwegs und aufgedreht und agitiert, dass immer die Totems sind, die angeführt werden, als besonders repräsentativ dafür, wie verhärtet die Fronten sind. Also wenn dann eben über Rechte von der LGBTQI+-Community gesprochen wird oder das schon mittlerweile berühmt-berüchtigte Gender-Sternchen oder das Verbot, einen Schwangerschaftsabbruch zu bewerben, dann waren das immer Beispiele für genau diese vermeintliche Reibung, die in der Debattenkultur da ist. Und genau das sind die Punkte, die sich in dem Koalitionsvertrag am meisten in Wohlgefallen aufgelöst zu haben scheinen. Oder wo man beim Lesen nicht das Gefühl hat, da wurde ganz arg drum gerungen, sondern es sind so sehr fast selbstverständliche demokratische Werte, die dort vertreten werden. Und es wirkt auch keiner in der Präsentation des Koalitionsvertrags, also von Seiten der Ampel, irgendwie besonders zerknirscht oder besonders einschränkend oder sagen, ja, an der Stelle waren wir uns nicht 100% einig und wir sind haben das aber trotzdem hingenommen, so als FDP oder als Grüne. Sondern was in dem Vertrag neben diesem, wie hast du es genannt, gespannte Produktivität, gespannte Fruchtbarkeit.
Irgendwie sowas habe ich gesagt, ja.
Noch in dem Text rauszuhören ist ein Verständnis für das, was notwendig ist, ein Verständnis für gesellschaftspolitische Notwendigkeiten, die dort endlich verhandelt worden und nicht nur verhandelt, sondern auch beantwortet worden sind mit einer Haltung der Regierung dazu. Vielleicht ist es das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen fast verwundert hat. Es sind ja auch Haltungsbeschreibungen. Es sind nicht nur Vorhaben dessen, was jetzt irgendwie angestrebt werden soll in der politischen Umsetzung, sondern es ist ja auch eine Meinung zu den Sachen zu hören, beziehungsweise, wie gesagt, eine Haltung, eine Positionierung zu den Themen dort festgelegt. Und vielleicht, so absurd oder paradox das klingt, noch nie war ein Koalitionsvertrag in der Positionierung selbst so politisch, in seinen Selbstaussagen über die Gesellschaft, die es mitregieren will.
Ja, stimmt. Der Auftrag, den man formuliert und damit gleichzeitig annimmt, ist ein sehr, sehr großer. Man hat sich da nicht, man hat es sich nicht leicht oder kleiner gemacht. Und das stimmt ja auch. Und vielleicht gibt uns das auch, also mir gibt das in dem Sinne auch Hoffnung, dass die Klimakrise wirklich von diesem Thema, Zitat Laschet, was plötzlich groß geworden ist und keiner weiß warum, zum Scharnier, zum zentralen Punkt, zum Problem sine qua non eines Koalitionsvertrags geworden ist. Und dass auch niemand mehr abschreitet. Und da liegt auch nämlich die Antwort darauf, warum auf einmal dieses Finanzministerium so wichtig geworden ist. Und was vielleicht auch viel über den Start dieser Koalition aussagt, wenn man mal ein bisschen spekulieren oder sich einen Reim drauf machen kann. Denn es gibt ja diese These bei den Grünen und vielen anderen ökologisch progressiven Menschen von Fridays for Future bis ins akademische Milieu hinein, die, glaube ich, vor allem so von der amerikanischen Ostküste und den dortigen Intellektuellen kommt und dort ja auch schon zu Bidens Green New Deal geführt hat. Und ich teile diese These auch. Und sie besagt ja relativ einfach, um die Klimakatastrophe abzuwenden, brauchen Industrieländer wie Deutschland eine so grundlegende Transformation ihrer Wirtschaftsweise, eine komplette industrielle Revolution künstlich herbeigeführt, politisch gesteuert. Und das geht nur mit wahnsinnig viel Geld. Mit wirklich sehr, 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 sehr beispiellos viel Geld, was investiert, umgeleitet, subventioniert wird. Deswegen kommt Joe Biden auf die Idee, als US-amerikanischer Präsident Billionen von Dollars in die Wirtschaft zu pumpen, was in den USA ja noch seltsamer und neuer ist als hier. Und das wird jetzt kein finanzpolitischer Diskurs werden, weil kenne ich mich auch zu wenig aus dafür, aber man kann feststellen, Robert Habeck und viele andere kennen diese Rechnung sehr genau. Deswegen hat sich der Mann ja auch so in Finanzpolitik eingefuchst und hat überhaupt Anspruch auf so ein Ministerium erhoben. Der ist ja eigentlich Landwirtschaftspolitiker oder Verbraucherschutzpolitiker und von Haus aus Philosoph und Schriftsteller. Er hat mit Zahlen relativ wenig zu tun. Aber er weiß, wenn diese These stimmt, und die These besagt ja auch, dass wenn wir diese Transformation anschieben und es funktioniert, dann wird das Wohlstand sichern, ich benutze dieses Wort ausnahmsweise, Wohlstand sichern für viele, viele Jahrzehnte und vielleicht sogar Generationen sein. Weil wir es dann zum Beispiel wirklich schaffen, nur noch von erneuerbaren Energien zu funktionieren. Und der Rest der Welt kauft diese Technologien bei uns. Und dann kommt dazu, dass zurzeit, seit ein paar Jahren, das Geld extrem billig ist auf dem Finanzmarkt. Das heißt, ein Staat kann sich sehr, sehr günstig verschulden. Man könnte sich jetzt als Deutschland sehr hoch verschulden, die Wirtschaft in die grüne Richtung schubsen und dann davon profitieren. So, das ist ja der Plan. Das ist ja das, was die Grünen wollen. Und demgegenüber steht eine FDP, die zumindest in der Finanzpolitik exakt das Gegenteil will. Die will die schwarze Null des Staates unbedingt halten, weil sie hinter der Vorstellung steht, dass der Staat sich am besten aus allem raushalten soll, weil die privaten Innovationen sowieso besser laufen und diese Transformationen, seien sie notwendig oder nicht, ohne den Staat besser funktioniert. Und auf keinen Fall sollte sich der Staat dafür auch noch verschulden, für diese aktive, super aktive, beispiellos wirkmächtige Industriepolitik. Weil der Staat ja sowieso so schlank sein sollte wie möglich. Und wenn er sich verschuldet, dann geht es ja zu Lasten von den freien Bürgern, für die die FDP steht und die sowieso besser Bescheid wissen. Und die SPD steht in dem Sinne irgendwo dazwischen. Man weiß es nicht so genau, was sie dazu sagen. Der Übermoderator Scholz will auf jeden Fall alles ganz langsam und moderat angehen. Und dieses grüne Vorgehen ist nicht moderat. Das wäre nicht moderat. Das wäre wirklich in der Geschichte der Bundesrepublik ein beispielloses Wirtschaftsprogramm, in ganz klar in eine Richtung gerichtet. Und dann kommen wir zu den drei kontraintuitiven Mechanismen der Klimakrise, für die ich immer werbe, weil Scholz moderater Kurs ist genau in dem Fall in der Klimakrise der Kurs, der in eine radikale Zukunft führt und andersrum. Also wenn man moderat steuert, wird die Zukunft radikal, weil es wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel schlimmer. Und wenn man radikal umsteuert, dann hat man die Chance auf eine moderate Zukunft, nämlich den sogenannten Status Quo, zweiter Mechanismus, ja schon 100-mal gesagt, der eigentlich eine Utopie ist, den zu halten. Und das ist gut, denn das ist genau das, was du sagtest, den Status Quo einfach zu erhalten, so wie es in jedem fucking Koalitionsvertrag mit Unionbeteiligung stand, das will niemand von diesen drei Parteien. Das wissen sie schon alles und das sagen sie auch nicht mehr. Und der dritte Punkt ist, und dann sind wir bei Christian Lindner, der dritte Mechanismus der Klimakrise ist, je weniger man heute ausgibt, desto mehr wird es morgen kosten. Wenn wir heute nicht umsteuern, wird es morgen richtig teuer. Und das heißt sowohl Ursachenpolitik als auch Klimafolgenpolitik. Wenn wir jetzt nicht uns zum Beispiel ganz anders aufstellen gegen kommende Fluten, dann werden kommende Fluten sehr, 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 sehr viel teuer. Und deshalb ist es so wichtig, und weil das alles mit Geld zusammenhängt, ist so wichtig, wer das Geld verwaltet in dieser Koalition. Und im Christian Lindner fällt leider ein Widerspruch nicht auf, nämlich das Unternehmertum, was er und seine Partei, was er ja verkörpert auf eine Art, was seine Partei ja unbedingt anschieben will, was für sie ja immer wieder die Lösung aller Probleme ist. Man braucht einfach nur die deutschen Unternehmen und die Forscher und ForscherInnen, sagt er immer, und die Ingenieurinnen, die sollen ja einfach nur machen können, was sie wollen, die muss man entfesseln und dann kriegen wir so viel tolle Innovationen, dass sowohl Klima als auch Wirtschaft gewuppt wird. Und das gesamte Unternehmertum in einer Marktwirtschaft, in einem Kapitalismus, fußt ja allermeistens auf Schulden. Weil du ohne Kredite, ohne Kapital, und in der Startup-Welt heißt es dann Venture Capital oder Risikokapital, gar kein Unternehmen, du kannst ja dieses Unternehmen gar nicht aufbauen und führen und in diese Innovation investieren. Die Corona-Impfstoffe hätten ohne so etwas wie Schulden oder Kredite oder zumindest einer gezielten Bewegung von Geld, was man noch nicht verdient hatte, vielleicht auch nur einer Beleihung an der Zukunft, niemals entwickelt werden können. Und deswegen hofft man ja, dass in diesen Koalitionsverhandlungen, dass ihnen genau das, was Habeck gesagt hat, wir haben darüber geredet, warum wir auf diese Annahmen kommen, dass sie darüber geredet haben, dass sie an den Punkt gekommen sind und gesagt haben, okay, egal wer jetzt Finanzminister wird, warum wollen wir die Grünen so viel Geld aufnehmen? Nicht, weil wir glauben, das ist irgendwie cool oder dann wird Politik leichter, sondern weil wir glauben, das zahlt sich nachher aus und es ist der einzige Weg. Und warum will die FDP das nicht? Und dann haben sie sich hoffentlich dafür ins Benehmen gesetzt und vielleicht hat da jemand meinen Lieblingssatz meiner Oma zitiert, den man Lindner vielleicht mal sagen sollte. Das Geld, was man ausgibt, ist ja nicht weg. Es ist nur woanders. Und man muss es halt dahin ausgeben, wo es was Gutes tut. Und ich nehme stark an, dass auf irgendeiner Ebene sie sich geeinigt haben und dass der Deal im Hintergrund ist, okay, du wirst Minister, aber das mit dem Geld regeln wir irgendwie anders. Das wird nicht funktionieren, wenn du die ganze Zeit sagst, nee, schwarze Null, ich will kein Geld ausgeben, ich bin Finanzminister. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie alle miteinander schlau genug waren, dass auch ein Olaf Scholz als Verhandler und Politprofi schlau genug ist, nicht in eine Koalition zu gehen, wo solche Fragen nicht geklärt sind. Und das muss man, finde ich, erstmal abwarten, um auch zu sehen, wer wo jetzt gut verhandelt hat. Das war ja so ein bisschen die Erzählung der letzten Wochen. Oh, die FDP hat sie an die Wand verhandelt. Man könnte meinen, die FDP ist stärkste Fraktion. Ich würde mal abwarten. Nur weil die Clowns das Tempolimit rausverhandelt haben. Nur weil diese wirklich symbolpolitische Maßnahme, dass die Leute auf der Autobahn rasen können. Nur weil das jetzt nicht drinsteht, heißt das ja noch lange nicht, dass an ganz, ganz vielen anderen Stellen, was viel, viel entscheidender ist, wie zum Beispiel Finanzpolitik für sehr, sehr viele Auswirkungen, dass da die anderen nicht gut verhandelt hätten. Weil auf die Symbolwerte muss man nichts geben. Und deswegen bin ich nicht super optimistisch, aber ich bin gespannt, weil ich das Gefühl habe, die haben schon über die richtigen Dinge geredet und sie haben zum Beispiel an einem Streit über das Finanzministerium die Sache auch nicht platzen lassen, sondern sie haben im Hintergrund geschaut, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten, um auf einen gemeinsamen Zweig zu kommen. Aber vielleicht wird uns in ein paar Wochen die Wirklichkeit bitterlich widerlegen. I don't know.
Um das zu ergänzen, was du sagst, war vielleicht zu überrascht über die Feststellung oder Festlegung, dass Klimaschutz interdisziplinär auch gedacht wird. Also Gesetzesvorhaben werden ja jetzt in den Ministerien, in denen sie verhandelt werden, auch auf ihre Klimaschutzkompatibilität hingeprüft. Das heißt, das Gesetzeswesen Deutschlands schlussendlich, also Gesetzesvorhaben, die jetzt stattfinden, werden erstmal darauf überprüft, wie sehr sie der Umwelt auch schaden. Was ich als Gedanken, wirklich einen radikalen Gedanken finde, oder weiß ich nicht, also oder vielleicht ist radikal das falsche Wort jetzt an der Stelle, aber so ein, wenn ich darüber nachdenke, so ein Wuchtmoment, wo ich dachte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das tatsächlich so eingesickert und so anerkannt würde.
Ja.
Weil das auch extrem viel Einfluss nehmen können wird und wird.
Definitiv.
Das heißt, der Koalitionsvertrag macht dich wie?
Ich weiß nicht, der Vertrag an sich macht nichts mit mir, weil den darf man auch nicht überschätzen. Die Selbstpräsentation, die Erzählung, der Stil und die Lösung, die sie für das knifflige Problem gefunden haben, die Ministerien und Kompetenzen auf diese drei Parteien zu verteilen, die macht mir Hoffnung, dass, Klammer auf, und man muss ja sich immer fragen, was war die letzten 16 Jahre denn im Angebot an Regierung, Klammer zu, diese Regierung den, ich sage es ganz vorsichtig bewusst, besten, meisten Klimaschutz und die progressivste Politik macht, die wir in Deutschland Klimaschutz seit jemals und progressivste Politik auch seit jemals gesehen haben. Es wird höchste Zeit. Komma, ob das reicht in diesen vielen verschiedenen Problemen, da bin ich sehr skeptisch, weil das sind ganz andere realpolitische Fragen und Konflikte, die man da eingehen muss. Und das wird nächstes Jahr zeigen. Punkt. Letzte Fußnote, bevor wir diese sehr lange Folge vielleicht langsam beenden, weil ich es vorhin auch schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Wenn diese Ampelkoalition, die sich jetzt aufgestellt hat, die jetzt die größten Probleme für den Anfang gelöst hat, die jetzt arbeiten kann demnächst, wenn diese Koalition nicht innerhalb der nächsten Monate dieses fucking Ding namens Corona in den Griff kriegt, dann kann sie den ganzen Koalitionsvertrag in eine PCR-Testfolie stecken und verbrennen. Denn wenn wir eine fünfte, sechste Welle erleben, wenn wir das nicht hinkriegen, und darin steckt vor allem auch die Impfverweigerer einzufangen und zu überzeugen, und das ist nochmal ein ganz anderes Problem und das möchte ich gerne nächste Woche nochmal ausführlich besprechen. Wenn das nicht gelingt, wenn nicht wenigstens ein guter Plan da ist im Laufe von 2022, sodass wir in einem Jahr in einer deutlich besseren Situation sind, dann kannst du alles vergessen, was in diesem Koalitionsvertrag steht, weil dann wirst du so ein Riesenproblem haben, sowohl in der Wertschätzung der Bevölkerung als auch innerhalb der Stakeholder mit der Wirtschaft. Die werden dir so auf den Kopf klopfen und du wirst ein finanzielles Problem haben, dass ihnen hoffentlich allen klar ist, vom ersten bis zum letzten Menschen in dieser Koalition, dass das die nächsten Monate das Thema sein muss und dass sie anders vorgehen müssen als Merkel sparen und so weiter, dass das so nicht mehr geht, weil sie sonst diese Koalition direkt wieder beerdigen können. Davon bin ich völlig überzeugt. Das wird die erste große Wasserscheide sein.
Hoffnung und Skepsis, das ist vielleicht ein guter Schlussakkord.
Hast so sehr erfolgreich die Titel der Episoden gerade, so Stolz und Vorurteil, Hoffnung und Skepsis, genannt. Jetzt hast du ja einen neuen, Hoffnung und Skepsis.
Genauso fühlt es sich an, ja. Da bin ich auch sehr glücklich darüber, das versuchen wir beizubehalten. Dann hoffen wir, dass ihr ein sehr schönes Wochenende habt. Passt auf euch auf. Ihr habt Friedemann zu Beginn dieser Episode gehört. Gebt auf euch Acht. Seid vorsichtig. Haltet die Abstände ein. Tragt die Masken, wo es geht. Werdet bitte nicht krank. Es ist nicht schön. Und skeptisch schauen wir auf die nächste Woche und die Entwicklung.
Ja, darauf können wir uns einigen. Macht's gut. Schönes Wochenende.
Bis dann.
Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!